Festivalradio auf Störfunk.
Freilichtradio. Mit Ralf Snorama am Mikrofon. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Und ich habe jetzt auch schon gleich zugeschaltet aus Schwäbisch Gmünd den Klaus Stemmler. Hallo Herr Stemmler.
Ja, Herr Snorawa, ich grüße Sie.
Sie können mich hören, wunderbar. Es geht nämlich diese Woche los mit 3 Wochen europäisches Kirchenmusikfestival in Schwäbisch Gmünd. Und diesmal haben sie sich ein Motto rausgesucht, das etwas verwirrt, wenn man es zuerst liest, als Mann und Frau. Um was wird es denn gehen, Herr Stemmler?
Ja, in erster Linie geht es mal um geistliche Musik. Das ist unser Thema des Festivals jetzt in der 28. Saison. Und wir haben uns entschlossen, das Thema Mann und Frau mal musikalisch zu beleuchten. Wir haben das spielerisch aufgefasst und wollen Männer, Frauen, Weiblichkeit, Männlichkeit, das Verhältnis der Geschlechter in der Geschichte, in der Gegenwart, die Problematik, die Anziehungskraft versuchen, unserem Publikum musikalisch mit Augenzwinkern zu präsentieren.
Los geht es am Freitagabend mit dem ökumenischen Eröffnungsgottesdienst und dann mit einem Event auf dem Münsterplatz. Sehe ich das richtig? Und das, so Wetter scheint, das Wetter scheint Ihnen gewogen zu sein.
Ja, wir sind noch nicht ganz sicher.
Hallo? Herr Stemmler?
Wir sind noch...
Jetzt scheint irgendwie ein Problem in der Leitung zu liegen. Ich mache gleich weiter und hier noch etwas Musik und melde mich gleich nochmal. So, da gehen wir wieder aus dem Giora Veitmann heraus und seine Dances of the Soul. Die Leitung steht wieder. Herr Stemmler hört mich auch wieder.
Sehr gut, kein Problem.
So, wir waren stehen geblieben bei der Eröffnungsveranstaltung auf dem Münsterplatz. Und was das musikalische Rendezvous da beinhaltet am Freitag dieser Woche?
Ja, wir werden nach dem Eröffnungsgottesdienst das Quartetto Rotterdam zu Gast haben und die werden uns musikalisch durch den Abend führen. Es werden Überraschungsgäste erwartet, die sich dazu gesellen. Darüber möchte ich aber jetzt nicht sprechen. Es ist das erste Mal, dass wir gesagt haben, wir wollen auch einen Überraschungseffekt haben. Und da wir sonst immer alles ganz genau ankündigen, verzichten wir da mal bei der Eröffnung drauf.
Und dann haben Sie sozusagen gleich tags darauf eine Veranstaltung mit gleich am Anfang des Festivals, diesmal der Überreichung des Europäischen Kirchenmusikpreises, nämlich mit der Gechinger Kantorei.
So ist es. Wir sind sehr glücklich, dass Hans-Christoph Rademann zu uns kommen wird. Und er hat das Programm extra für uns zusammengestellt, nämlich zwei Magnificat-Vertonungen von Vater Bach, Johann Sebastian, und seinem Sohn Karl Philipp Emanuel. Zwei starke, mitreißende Werke. Und wir freuen uns, dass Hans-Christoph Rademann diesen Abend gestalten wird. Und unser Oberbürgermeister Richard Arnold wird im Nachgang den diesjährigen Preis der europäischen Kirchenmusik an Herrn Rademann übergeben. Wir freuen uns auch, dass wir einen alten Bekannten von Hans-Christoph Rademann erreichen konnten, der die Laudatio spricht. Das ist der ehemalige sächsische Staatsminister Professor Hans-Joachim Mayer aus Berlin, der auch dabei sein wird. Und wir freuen uns auf diesen schönen, großen Abend in unserem Heiligkreuzmünster.
Was war denn der Grund, den Preis jetzt an Herrn Rademann zu verleihen? Er ist ja noch nicht so lange dabei bei der Gechinger Kantorei.
Bei der Gechinger Kantorei in der Tat noch nicht, aber bei unserem Festival ist er wohl schon oft zu Gast gewesen, 2006, und dann immer wieder mit seinem Dresdner Kammerchor und dann mit dem Rias Kammerchor, und er hat auch vor einigen Jahren einen Dirigierkurs geleitet, sehr erfolgreich, sodass er in Schwäbisch Gmünd bei unserem Publikum sehr gut eingeführt ist, und es waren immer denkwürdige Ereignisse. Wir wollten sein Engagement jetzt mal besonders loben, und wie Sie wissen, ist ja auch die Bachakademie in Stuttgart im Umbruch begriffen. Die Gechinger Kantorei hat sich neu aufgestellt. Das Bachkollegium Stuttgart wird eben auch unter dem neuen Label der Gechinger Kantorei auftreten, und das freut uns, dass da neue Visionen mit Rademann verwirklicht werden.
Mhm. Gut, dann sind wir an diesem festen Motto als Mann und Frau. Welche Veranstaltungen sind es, die besonders darauf eingehen werden in den nächsten 3 Wochen?
Ja, also es werden natürlich die große Figuren der Geschichte ins richtige Licht gerückt. Beispielsweise die Maria mit ihrem Magnificat, aber auch die Hildegard von Bingen mit ihren Hymnen als bedeutende Frauen gestalten. Und dann haben wir den Judas als Männerfigur. Ben Becker wird sie als Theaterprofi zum Leben erwecken und spielen. Und dann gibt es eine ganze Menge von grenzüberschreitenden und auch augenzwinkernden Ideen, die wir zu diesem Thema gefunden haben. Beispielsweise am ersten Dienstag, am 19.07. wird Robert Crowe, ein Sopranist, mit Annette Fischer im Sopran wetteifern. Die werden barocke Arien singen, Duette, und der männliche Sopran wird über der weiblichen Sopranistin singen. Das sind leidenschaftliche Duelle und Duette aus klassischen Opern. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte, wo man nicht mehr genau sagen kann, wie steht es um die Weiblichkeit, wie steht es um die Männlichkeit. Wir spielen damit. Auch in einem Tanzkonzert am 22. Juli mit Evelyn Stadler beispielsweise. Dann haben wir ein Duo Tuba und Harfe mit Andreas Hofmeier und Andreas Mildner. Zwei Instrumente, die auch mit Männlichkeit und Weiblichkeit assoziiert werden und die das Thema auch humoristisch brechen. das wird sicher eine spannende Geschichte. Ja, wir haben das Thema Hochzeit, sephardische Hochzeitslieder, ein Abend, der schon ausverkauft ist. Wir haben am 20. Juli Glucks Orpheus und Eurydike in einer halbszenischen Aufführung des Philharmonischen Chors Schwäbisch Gmünd. Unsere lokale Produktion, die mit Unterstützung des Würzburger Theaters hier eine ganz fantastische Szene aufbieten wird, musikalisch und von der Regie her äußerst stark durchdacht und auch an den Kirchenraum und die sakrale Atmosphäre gebunden. Also rundum spannende Ideen, vielfältige Ideen bis hin zur Mozart-Oper mit Flüchtlingen am 6. August. Die Saide, eine Liebesgeschichte, ein junges Paar, das sich das flüchten muss und zunächst aus dem Süden ins reiche Deutschland kommt im ersten Teil, im zweiten Teil zurück, kehrt sich die Szene um. Es wirken lokale Flüchtlinge mit, Chöre und Sängerinnen und Sänger aus Schwäbisch Gmünd. Mhm. Eine interessante Geschichte.
Also nicht in dem Fall dieses Ensemble aus Augsburg, vom Augsburger Theater.
Das ist eine Produktion, die dort entstanden ist. Genau, Cornelia Lanz mit ihrer Truppe. Aber es wird eben auf unsere Situation angepasst und es werden Ensembles von hier mit einbezogen sein. Insofern ist es auch eine Gmünder Produktion.
Mhm. Wie ist denn in der Zwischenzeit der Kartenvorverkauf beim Festival gelaufen? Können Sie da durchs Telefon hindurch strahlen?
Ja, ich kann in der Tat strahlen, denn dieses Jahr hatten wir einen ausnehmend erfolgreichen Vorverkauf bis dato. Wir liegen momentan 20% über dem sonstigen Verkauf zum Beginn des Festivals. Insofern freue ich mich über das große Interesse. Einige wenige Konzerte sind schon ausverkauft. Für viele gibt es nur noch Restkarten. Mhm. Also wer Interesse hat, nach Gmünd zu kommen, sollte sich sputen im Internet, mal gucken, in die Sitzpläne reinschauen. Es gibt noch Karten zu vielen Abenden, aber der Verkauf ist sehr, sehr gut gelaufen bis dato.
Ja, vor allem nehme ich mal an, die Veranstaltung mit Ben Becker, dieses Ich Judas, dass das wahrscheinlich schon relativ voll ist.
Ja, in der Tat, wie alle großen Konzerte, die im Heiligkreuzmünster stattfinden, da ist die Nachfrage dieses Jahr außergewöhnlich gut. Ja. Eine Monteverdi Marienvesper am 30. Juli ist auch nahezu ausverkauft. La Veneziana aus Bologna, eine tolle italienische Truppe. Und aber ja, wer sich da damit beschäftigt, wird mit Sicherheit noch interessante Produktionen finden. Wir haben für jeden Geschmack, von jung bis alt, von verrückt bis konservativ, etwas im Angebot.
Sehr schön. Und Sie gehen auch ein paar Mal außerhalb von Schwäbisch Gmünd oder ein bisschen außerhalb von Schwäbisch Gmünd, nämlich einmal mit den Oxford Voices und englischer Vokalmusik nach St. Cyriacus nach Straßdorf, südlich von Schwäbisch Gmünd.
Ganz genau. Das ist, ist Bestreben des Festivals von Anbeginn, dass wir auch die umliegenden Gemeinden, die Dorfkirchen mit einbeziehen. Und wenn Sie jetzt gerade Straßdorf ansprechen, dann muss ich sagen, diese St. Cyriacus-Kirche ist ein Kleinod der ganz besonderen Art, denn es ist eine Kirche, die mitten im Ersten Weltkrieg erbaut wurde, damals ganz streng im Jugendstil konzipiert und nicht nur konzipiert vom Architekten, sondern auch durchgeführt. Also es ist eine unglaublich schöne Jugendstilkirche mit einem Art Deko-Altar, mit Messingleuchtern, mit einer wunderschönen Tonne, mit einem Tonnengewölbe, einer tollen Akustik. Ist ein Kleinod, das es wert ist, entdeckt zu werden. Und die Oxford Voices mit Edward Higginbotham, das ist ein standesgemäßes Ensemble. Wir freuen uns sehr auf eine tolle englische Kathedralmusik, die wir da hören werden am kommenden Sonntag um 17 Uhr. Ja. In Kloster Lorch sind wir noch und in Hohenstadt bei Abtsgmünd. Ja, das sind unsere Außenspielorte in diesem Jahr.
Genau, mit dem Tschechischen Philharmonischen Chor aus Brünn und in Kloster Lorch mit dem Ensemble Leonis aus Basel mit Oswald von Bolkenstein. Genau. Mit Sicherheit ein sehr unterhaltsames Konzert.
Ja, da geht's handfest, rustikal zur Sache. Und sowohl der Oswald als auch die Brünner Chormusik, diese beiden Konzerte werden vom Südwestrundfunk mitgeschnitten. Und wir freuen uns, dass dieser Partner uns auch weiterhin verbunden ist in diesem Jahr.
Und ich habe noch eine kleine Besonderheit ausgemacht am 28. Juli in der Augustinuskirche in Schwäbisch Gmünd. Da ist das drittes Vokalkonsort Berlin zusammen mit Zephiro Torna, mit diesem Ensemble, zusammen auf und einer Sängerin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Wo sozusagen hier ein bisschen auch so zwei verschiedene Welten zusammenkommen. Vielleicht so ein bisschen ein Vorgriff auch auf dieses Saide.
Kann man durchaus so sehen. Sie wissen ja, dass das Hohelied eben auch aus verschiedenen Kulturen zusammengeflossen ist und sich dann im Alten Testament herauskristallisiert hat. Also jüdische, christliche, arabische Wurzeln sind da drin, und mit einer tunesischen Sängerin wollten wir diese verschiedenen kulturellen Wurzeln auch mal akustisch deutlich machen. Ein schönes Konzept, ein tolles Programm. Ich glaube, da können wir uns alle zusammen drauf freuen.
Und jetzt habe ich es auch gefunden. Die Sängerin heißt Galia Benali.
Ganz genau, so ist es.
So, dann wünsche ich viel Erfolg in den nächsten 3 Wochen, Herr Stemmler.
Herzlichen Dank, Herr Snurawa.
Und natürlich noch viel mehr Besucher, als sich im Vorverkauf angemeldet haben.
Herzlichen Dank.
Bitteschön.
Tschüss. Thank you.
Tja, und weiter geht's hier in Freilichtradio auf Radio Störfunk mit unserer ersten Kritik. Da geht es um das Sommertheater in Roibach. Und das Sommertheater in Roibach hat sich von Hans-Jörg Schneider das Stück Die Irrläufer vorgenommen. Zur Kritik. Gefangen haben sie ihn, nachdem sie ihn gejagt haben. Und geschlagen haben sie ihn auch, die Zücklinger Bürgerwehr, den flüchtigen Irrläufer. Im Publikum des Roibacher Sommertheaters ist es still geworden. Am Freitagabend vergangener Woche war in Roibach die Premiere von Gerd Bauers Inszenierung des Irrläufers von Hans-Jörg Schneider zu sehen. Keine leichte Kost, keine Komödie. Komische Situationen gab es aber schon, etwa beim Abtasten der beiden Hauptfiguren, der Näherin Margret und des Irrläufers namens Egon, mit wahnsinnig vielen schwierig und anstrengend zu spielenden Ausdruckswendungen und viel Bühnenpräsenz von Annette Abalizek und Martin Reinhardt glänzend umgesetzt. Von der anderen Flussseite ist dieser Fremde gekommen, ein Irrläufer, wie sie ihn im fremdenfeindlichen Zücklingen nennen. Zu Margret hat er sich geflüchtet aus Angst vor den Wölfen der Bürgerwehr. Warum er nach Zücklingen gekommen ist? Zitat, vielleicht Anschluss an meine Jugend, Zitat Ende. Die Näherin Margret muss an ihre Jugendliebe vor 30 Jahren denken. Ist dieser Egon der Simon Pfeiffer von damals? Möglich ist es. Sie redet es sich schließlich ein und will ihm beim Einbürgerungstest helfen und ihn heiraten, um ihn vor den schlägernden Bürgerwehrleuten zu retten. Die werden von Lars Salutari als Paul und Erhard Himmer als Arthur wie eine proletenhafte Neonazi-Schlägertruppe mit Baseballschläger gespielt, die natürlich den Rechtsstaat, Demokratie, Freiheit, Toleranz und besonders die Menschlichkeit ganz besonders verteidigt. In Wirklichkeit benutzen sie das System nur, um ihren fremden Hass auszuleben, auch in Tracht mit Lederhose, in der sie sich an den lieben Zücklinger Volksgenossen wenden. Angeführt wird diese Bürgerwehr vom gewieften Gerhard, der in der Darstellung von Gerhard Hein zunächst wie ein Gestapo-Mann mit einem langen Ledermantel erscheint, genauso aber ein, Anführungszeichen, rechtschaffener bürgerlicher Biedermann sein könnte. Auch wenn das Stück 1995 geschrieben wurde, in manchen scheint der Autor die heutige Zeit vorweggenommen zu haben. In dieser Hinsicht ist die Aufführung des Irrläufers mit Blick auf politische Gruppierungen wie Pegida und die AfD ein Muss. Dass dabei alles in einem vom Regisseur entworfenen braunen Bühnenbild spielt, dürfte mehrdeutig gemeint sein. Als politische Farbe, wie auch für den Lehm stehend, in dem die Protagonisten wühlen. Rote Farbelemente, Stühle, Sessel, Gardine und Garderobe kontrastieren dazu wahrscheinlich die Liebe von Margrets ungelebtem Leben symbolisierend. Am Ende wurden sie von den Darstellern entfernt, als die Kontraste aufeinanderprallen und auf die Junggesellen- und Einbürgerungsfeier der Tod vor der Hochzeit folgt. Manuela Schlecht spielt Margrets Freundin Anna als fremdenfeindliche, aber doch ihrer brennenden Neugier nachgebende Zücklingerin, das die drüben sein, wie es ungeziefer weicht einem, man sagt, Levantiner seien besonders geile Männer. Anna versucht, den Irrläufer zu verführen, scheitert aber an ihm, der sich schon von Margret ausgenutzt sieht. Trotz der permanenten Unsicherheit, wie Margret ihn sieht und dem damit einhergehenden Spiel von Anziehen und Abweisen, entsteht auch einmal ein wundervoller Moment von Innigkeit, der Martin Reinhardt und Annette Walitzek zur Rezitation von Eichendorffs Mondnacht gelingt. Margret ist schließlich stolz auf dem bestandenen Einbürgerungstest von Egon-Simon, den Wilfried Betz als Gemeindeschreiber mit herrlich trocken erstaunten Richtig-Kommentaren versah. Er hat sich dabei aber betrunken, dieser Simon, und stellt feiern fest, erst wenn wir geboren werden, beginnt die Hatz. Die Hatz endet mit dem scheinbar zufälligen Tod des Irrläufers in der Nacht vor seiner Hochzeit mit Margret. Und alles ist für die Biedermänner wieder im Lot. Gerd Bauer hatte die nervenaufreibenden Wechsel zwischen Momenten der Liebe und Momenten der Brutalität und Unmenschlichkeit wunderbar aufeinanderprallen lassen. Für die für ein Amateurtheater grandiose Aufführung gab es heftigen Beifall. Weitere Vorstellungen sind noch heute Abend, 13. Juli, am 15. und am 16. Juli, jeweils um 20.30 Uhr zu sehen. Karten gibt es über das Rathaus von Rot am See, 079-55-38121 oder über die Homepage www.reubacher-sommertheater.de. Thank you. Ja, soweit noch einmal Giora Veitmann. Und das war jetzt eben Come in Peace von der neuesten CD Dances of the Soul, die letzten Jahr produziert wurde. Musik von Money Cuts hat Giora Veitmann hier eingespielt. Ja, es geht weiter im Freilichtradio mit einem Stück, das derzeit bei den Kreuzgangsspielen Feuchtwang zu sehen ist. Es hatte am Montag Premiere. Es handelt sich hierbei um das Jugendtheaterstück Lenz nach Georg Büchner, bearbeitet von Thomas Hupfer. Und mit dem Regisseur Thomas Hupfer, der auch als Darsteller zu sehen sein wird, jetzt am Samstag in der Rolle des Oberlin, des Pfarrer Oberlin, sprach Katharina Schmidt.
Was war Ihre Intention? Was genau wollten Sie erreichen bei den Jugendlichen?
Beunruhigung. Lenz hat mal geschrieben, er will Beunruhigung schaffen in einer Zeit, in der zu viel Beruhigung herrscht. Und dass man sich einfach nochmal sein Leben, seinen Lebensentwurf hinterfragt und so wie Lenz das sagt, konsequent zu Ende denkt. Und wenn man konsequent weiterdenkt, was will ich eigentlich und wohin führt mich das, dann kann man auf sehr gute oder sehr schlechte Ergebnisse kommen. Aber dass man einfach noch hinterfragt, was will ich? Und dann habe ich die Figur Lenz durch die Beschäftigung sehr lieb gewonnen und wollte irgendwie ein bisschen versuchen, dem zu gerecht zu werden, was er in seinem Leben so erlitten hat. Und erstmal sein Potenzial zu zeigen und dann auch aber die Tragik, die dieses Potenzial nicht hat, zur Entfaltung kommen lassen.
Wie kamen Sie dann dazu, gerade Lenz irgendwie, naja, als Theaterstück verarbeiten zu wollen? War das irgendwie, haben Sie das gelesen und waren total begeistert schon davon? Oder?
Ja, erstmal war klar, dass ich hier im Nixelgarten für Jugendliche ein Stück mache. Und dann haben wir verschiedene Stoffe gelesen und uns dann aber für den Lenz entschieden. Weil ich sofort das Gefühl hatte, da steckt ganz viel drin für junge Leute auch.
Das Stück ist ja sehr gesellschaftskritisch. Ist da auch viel eigene Selbstkritik mit dabei? Eigene Selbstgesellschaftskritik oder ist das eigentlich alles nur vom Stück?
Also sowohl Lenz als auch Büchner waren in ihrer Zeit sehr gesellschaftskritisch und ich versuche immer, wenn ich inszeniere, im Geiste eines Autors zu inszenieren. Und wenn ich einen gesellschaftskritischen Autor habe, dann überlege ich, wo ist denn auch meine eigene Gesellschaftskritik? Oder wo gibt es Kritikpunkte? Oder was würden die vielleicht heute für Themen aufgreifen? Und danach suche ich dann.
Und das haben Sie am Beispiel mit dem Handy versucht, an die Jugendlichen näher ranzubringen?
Ja, das mit dem Handy am Schluss ist, dass es eigentlich so Lenzes heute auch gibt, die äußerlich eine totale Fassade haben, aber innerlich leer sind. Und dass man sagt, nee, das kann es nicht sein.
Und dadurch wollten Sie die Jugendlichen ein bisschen anstoßen dazu, zum Nachdenken?
Ja, vermutlich. Sowohl irgendwie ihre eigenen Träume zu verwirklichen, sich zu befreien aus jedem Korsett, das sie einengt, sei es das Schulische, sei es das Elternhaus, sei es die eigenen Gedankenmuster, die man oft hat, einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszudenken, was noch möglich sein könnte.
Tja, das war der erste Teil der Interviews, die Katharina Schmidt geführt hat. Der zweite Teil ist dann mit dem Hauptdarsteller Achim Konrad gewesen, der den Lenz natürlich dargestellt hat und sehr packend dargestellt hat. Mehr zu der Kritik kommt dann im Anschluss. Hier aber noch einmal Katharina Schmidt im Gespräch mit Achim Konrad.
Was für Gefühle hatten Sie, während Sie dieses hochdramatische Stück gespielt haben?
Jetzt heute speziell oder
auch
grundsätzlich in der Figur?
So, als Sie angefangen haben, sich damit auseinanderzusetzen.
Am Anfang habe ich gedacht, ui, das ist schwer. Ich meine, der Lenz ist einfach in einer großen Depression. Wenn man auch dann, es gibt eine wunderschöne, schöne Biografie von der, ach, wie heißt die Autorin jetzt? Jetzt fällt es mir gerade nicht ein, aber es gibt eine wunderschöne Biografie von Lenz. Wird das ganze Leben von Lenz beschrieben. Und wenn man das so intus hat, und das hatte ich einfach von Anfang an, das hier ist ja nur ein kleiner Ausschnitt in diesem Steintal, dann kriegt man so die ganze Dimension mit, wie so ein wirklich so ein genialer Mensch, der so reich ist an Fantasie und auch an Blick auf die Gesellschaft und selbst aber mit sich so gar nicht zurechtgekommen ist, wie er sich in dieser Welt positioniert. Und das ist für mich so ein Thema, wo ich denke, boah, das ist, wenn man das eben immer das Gefühl hat, man steht nebendran und kann nicht Teil von Freude, von kollektivem Genuss oder sonst irgendwas sein, dass das ganz, ganz heftig sein muss. Und das kann man dann so spüren, wenn man die Rolle spielt. Gott sei Dank bin ich da oder war bisher zumindest nicht gefährdet in die Richtung. Und dann hat man natürlich immer so eine Distanz und guckt trotzdem drauf, aber versucht natürlich die Gefühle, die Emotionen von so einer Figur trotzdem zu erwischen, weil Details kennt man natürlich trotzdem immer selber, ne? Und dann baut man sich das halt so zusammen. Und heute war es einfach schön, weil ich ja auch viel mit dem Publikum spiele und auch direkt mit denen spreche, jetzt endlich mal auch wirklich so junge Menschen, für die es auch gemacht ist, so vor mir zu haben. Und das war echt ein schönes Gefühl. Also ich war manchmal so ein bisschen gerührt. So, das fand ich schön.
Wie haben Sie sich auf Ihre Rolle vorbereitet?
Naja, wie gesagt, also ich habe diese Biografie gelesen, die einfach ganz viel bringt. Und im Vorfeld viel mit dem Thomas Zieler auch drüber gesprochen. Wir haben natürlich immer, dadurch, dass es ja ein Stück ist, das es nicht gibt, sondern eben auf dieser Novelle basiert, haben wir uns immer auch um die Fassung auseinandergesetzt, ja, ist jetzt die Szene, ist ein anderer Aspekt von Lenz noch wichtiger, und das hat im Vorfeld, war eigentlich unsere Vorbereitung darauf, und so, dass dann, als wir zu den Proben kamen, eigentlich ziemlich schnell wussten, so was die richtige Richtung ist dafür.
Sind Sie persönlich Fan von Büchner, von seinen Werken?
Ja, also ich glaube, jeder, der Theater macht, der in dem Bereich arbeitet, wird sagen, Büchner einfach genial, der so jung, eben ähnlich wie Lenz, aber eben dann doch noch Stücke geschrieben hat, die heute einfach noch geblieben sind. Die Lenz-Stücke sind so ein bisschen vergessen, weil er war eben ein bisschen zu früh dran. Ja, der hat letztendlich, glaube ich, deswegen hat ja Büchner den Lenz so toll gefunden, weil ich glaube, dass das zwei ganz ähnliche Geister waren, und der Lenz war einfach zu früh in seiner Zeit und dadurch ist er so gestrauchelt. Und Büchner ist natürlich auch früh gestorben, aber als Schriftsteller dann doch ganz anders anerkannt gewesen und vor allen Dingen dann im Nachleben, ne? Und der Büchner ist, ja, also ich will jetzt nicht sagen unerreicht, weil es gibt wirklich viele tolle Autoren, aber was der in jungen Jahren, auch in welcher Konsequenz der seinen ganz eigenen Stil gefunden hat, das ist schon einfach wahnsinnig beeindruckend.
Was glauben Sie dann, was Büchner erreichen wollte mit seinem Werk? Es sind ja nur Fragmente, aber was der Auslöser sein könnte, so ein Stück zu schreiben?
Also ich glaube, dass der Büchner eine sehr große Verwandtschaft zu dem Lenz gespürt hat, und diese Episode im Steintal, wo er zu dem Oberlin kommt, das ist ja genau eigentlich die Scheideperiode von dem jungen Stürmer und Dränger und sehr erfolgreichen Lenz dann doch, den man mit Goethe verglichen hat, der aber gestrauchelt ist und dann in seiner Depression auch wahnsinnige oder so eine Art Geistesverwirrung, und dann haben die den in Steintal geschafft, und da war es ja anfangs so, dass ihm das total gut tut in dieser Natur und mit dem Oberlin in so einer überschaubaren Welt, und eben, wie es auch im Stück ist, eben, wo er eher verleugnen will, dass er Schriftsteller ist, und er sagt, ich will jetzt mit der Natur arbeiten und Bauer sein. Und dann aber seine Krankheit eigentlich zu weit fortgeschritten ist, als dass er doch hätte gesunden können, sondern ihn das wieder eingeholt hat. Und dann der Oberlin, der so für ihn war, einfach gesagt hat, wir können dir nicht mehr helfen. Und er dann quasi eigentlich in die Welt entlassen wurde als eben nicht mehr kompletter Mensch. Und das ist schon, glaube ich, in diesen paar Wochen, und es gibt Originalaufzeichnungen von dem Oberlin, und die haben den Büchner sicher auch inspiriert, das so zu verknappen und dann in so eine Erzählung zu packen, die wirklich auch sprachlich so großartig ist und einfach so einen Weg hin zu dem vermeintlichen Wahnsinn, der aber nur wahrscheinlich was mit einer anderen Empfänglichkeit für Sinneseindrücke und auch mit einem großen Weltschmerz halt zu tun hat. Und das, glaube ich, hat dem Büchner einfach wahrscheinlich sehr entsprochen.
Glauben Sie, dass Sie was bei den Jugendlichen ansprechen können durch das Stück, dass Sie was ins Rollen bringen, dadurch, dass Sie ja viele, naja, anschauliche Sachen auch mit reingebracht haben, wo Sie sich vielleicht mit identifizieren können, gerade die Schlussszene mit dem Handy, sehr gesellschaftskritisch.
Also das ist natürlich immer die Hoffnung, und gerade wenn man so eine Figur bemüht, die 250 Jahre alt ist, auch von den Texten, natürlich haben wir geguckt, dass es heutige Sprache gibt, aber durchaus eben auch originale Lenz-Sprache hat. Natürlich hofft man immer, dass die Zuschauer und die Jugendlichen den Weg mitmachen und nicht sagen, oh, ein Klassiker, was interessiert mich das? Müssen wir in der Schule immer lesen? Sondern, dass man halt trotzdem was erlebt dabei und dann sagt, oh ja, das ist gar nicht so weit weg von heute. Das ist auch nicht, natürlich kenne ich solche Zustände und natürlich gibt es die Auseinandersetzung mit den Eltern, Loslösungsprozesse, was sicher dann 13, 14-Jährige vielleicht noch ein bisschen früh ist. Und wir haben ja immer so auch gedacht, naja, 16, 17, dass die so jung sind, habe ich jetzt auch nicht gedacht. Und trotzdem aber auch da, denke ich, durch die Impulsivität und durch das, dass jemand das wirklich auch meint und sich mit dem, was da ist, eben nicht zufrieden gibt, sondern nach was anderem sucht, ist die Hoffnung da, dass man natürlich auch als junger Mensch sagt, ach, das ist interessant, oder diese Kreativität, dass jemand Schriftsteller, wenn ich erinnere mich sehr stark, so bei mir war das mit 13, 14, so wenn man in die Pubertät kommt, wo man sich zum ersten Mal fragt, was mache ich denn, was will ich denn werden? Und dann entdeckt man irgendwelche kreativen Potenziale in sich und fängt an zu malen oder irgendwelche Tagebücher zu schreiben und will das besonders gut schreiben. Und all diese Dinge, denke ich immer irgendwie, ah ja, da gibt's schon Parallelen. Und Was mir das Wichtigste ist, was auch in dieser Predigt dann so vorkommt, dieses, habt Mut, euch eures eigenen Verstandes zu bedienen. Also, dass man eigentlich nicht früh genug anfangen kann, eben nicht so ein Werkzeug der Gesellschaft zu sein. Natürlich braucht es Erziehung, natürlich braucht es auch Funktionieren, damit man zurechtkommt. Aber man darf nie eben vergessen, wer man selber ist, und man muss den eigenen Impulsen nachgehen, auch wenn es manchmal Widerstände hervorruft und wenn es schwierig ist und wenn man kämpfen muss für das, der oder die man selber ist. Und das finde ich so eigentlich das wesentliche Thema auch dieses Stückes.
Soweit das Interview mit Achim Konrad, dem Hauptdarsteller, in Thomas Hupfers Lenz-Theaterfassung im Gespräch mit Katharina Schmidt. Ja, hier im Freilichtradio auf Radio Störfunk geht es jetzt um weiter mit der Kritik zu dieser Inszenierung, die ich jetzt hier gleich nachfolgen lasse, zwischen Idealen und deren Infragestellen. Zu Could Have Moved Mountains von der Band A Silver Mount Sign ließ Regisseur Thomas Hupfer in seiner Lenz-Theaterfassung den Hauptdarsteller Achim Konrad wandern. Zitat, den 20. Jänner ging Lenz durchs Gebirg, Zitat Ende, heißt es in Georg Büchners Erzählung über eine Episode aus dem Leben des Dichters Jakob Michael Reinhold Lenz, jener Episode, in der es um den Ausbruch von dessen paranoider Schizophrenie geht. Nicht gerade ein besonders zugängliches Thema für Jugendliche, möchte man hinzufügen, wird Hupfers Theaterfassung doch als Jugendtheaterstück bei den Kreuzgangsspielen Feuchtwangen angeboten. Ein wenig deutete dies die von den Darstellern dem Regisseur angebotene Diskussion mit den Jugendlichen an, die bei der Premiere am Montagvormittag im sogenannten Nixelgarten vorwiegend anwesend waren. Fragen gab es kaum, vielleicht aber eher noch nicht. Denn die von Büchner geschilderte Lebensepisode des Dichters Lenz zeigt, wie jemand durch eine Erkrankung im Grunde aus der Gesellschaft herausfällt. Dabei ist Lenz bei Hupfer zunächst einmal ein Suchender. Es gibt eine Art Vorspiel, auf der er auf der Suche nach sich selbst ist, auch nach seinem Vater, musikalisch unterstrichen durch Stromaes Papa Ute. Erst dann wird er mit einem Koffer voll von Hoffnung, Freiheit und Gerechtigkeit zu Pfarrer Johann Friedrich Oberlin und dessen Frau nach Waldbach geschickt, dargestellt von Thomas Zieler und Rike Will. Dabei müssen beide Schauspieler als Pastorenehepaar im weiteren Verlauf auch andere Personen der Büchner Erzählung und darüber hinausgehend kompensieren. Den Freund Christoph Kaufmann etwa, mit dem Lenz über Kunst spricht und der Lenz auffordert, zu seinem Vater zurückzukehren, oder Friederike Brion, jene ehemalige Geliebte von Lenz Vorbild Goethe, die Lenz in Straßburg umwarb. In Waldbach möchte Lenz sich nicht länger mit dem Schreiben belasten. Er sucht dort Freiheit von Zwängen. Zitat: Ohne Freiheit geht das Leben bergab, rückwärts. Zitat Ende. Über Zuspielungen wurden bei der Inszenierung dann Stimmen herausgestellt, die Lenz verfolgen. Es konnte aber auch eine a cappella gesungene Weise wie »Leiden sei mein Gottesdienst« sein, in die er dann mit einstimmte. Im weiteren Spiel ergaben sich Fragen ans Publikum. Die Frage nach dem Glauben an Gott gehörte etwa dazu. Die Menschen hätten ihren Glauben doch schon längst verloren. Wie gestalte ich die Zukunft? Wer sage, woran man glauben solle und woran nicht? Mut, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, riet Konrad als Lenz den Zuschauern und fügte als Gesellschaftskritik das Konsumieren und Zerstören an. Der Disput mit Kaufmann kulminiert in der Theaterfassung in einem: Die größten Kunstwerke geben uns keine Ahnung davon, das Leben. Das könne man nicht festhalten und ins Museum stellen. Wie das denn mit der Liebe sei oder dem unglücklichen Verliebtsein? Thomas Zieler als Oberlin hielt entgegen, Zitat: Das Publikum braucht Ideale, Vorbilder, Zitat Ende. Hupfer ließ in der Folge die Schauspieler aus ihren Rollen heraustreten und als Schauspieler streiten, ob man nur um der Gage willen spiele oder ob es da noch mehr gäbe. Am Ende mündete alles in Lenz ausbrechende Geisteskrankheit und der Büchner zitierenden Feststellung: Es war aber eine entsetzliche Leere in ihm. Er fühlte keine Angst mehr, kein Verlangen. Sein Dasein war ihm eine notwendige Last. So lebte er hin. Zitat Ende. Die Darsteller ließen Hupfers Lenz nach Büchner zu einem hochemotionalen Frage- und Infragestellen werden, zu einem packenden Ausleben der Rollen. Dafür gab es am Ende verdient lang anhaltenden Beifall. Soweit auch nochmal Giora Veitmann mit Jacob's Ladder von Money Cuts, hier eben gespielt. Und wir hören gleich nochmal ein Stück, aber bevor wir dazu kommen, noch ein paar organisatorische Hinweise, nämlich bei den Kreuzgangspielen in Feuchtwangen kann man die ganzen Termine über www.kreuzgangspiele.de in Erfahrung bringen. Die meisten Aufführungen sind vormittags um 11 Uhr, von Montag bis Freitag. Samstag, Sonntag sind normalerweise keine Aufführungen. Es gibt aber eine Abendaufführung am Samstag, den 16. Juli um 21 Uhr und auch am Freitag, den 15. Juli um 21 Uhr sowie am Freitag, den 22. Juli, noch eine um 20.30 Uhr. Und weil bei mir jetzt direkt nachgefragt wurde, wie ist denn nun mal die Telefonnummer vom Rathaus von Rot am See, über die man Karten bestellen kann für das Reubacher Sommertheater. Hier noch einmal die Nummer, das ist die 07955 38121. Ich wiederhole nochmal 07955 38121. Oder man versucht es online über www.reubacher-sommertheater.de. Thank you. Ja, und da sind wir wieder bei Freilichtradio hier auf Radio Störfunk und haben noch eine Sache vor uns, nämlich einen kleinen Rückblick auf das, was in Jagsthausen zu sehen ist derzeit. Das ist nämlich unter anderem das Musical Zorro. Und das läuft seit dem 1. Juli und wird noch bis zum 27. August mehrere Vorstellungen gezeigt. Im Einzelnen wäre es jetzt zu lang, das alles aufzuzählen. Wer sich genauer informieren möchte, einfach auf www.burgfestspiele-jagsthausen.de gehen. Und da kann man dann, kriegt man so einen Überblick, Zorro, das Musical. Und kann sich dann anschauen, wann die Aufführungen im Einzelnen sind. Die nächste, die kann ich schon mal ankündigen, wird erst sein am 23. und am 24. Juli, die nächsten beiden, dann jeweils auch wie alle anderen um 20.30 Uhr im Innenhof von Burg Jagsthausen beginnend. Tja, ich habe mir das vergangene Woche angeschaut, das Musical, und ein großes Z ist es, das es ausmacht, das große Z, das sich ja auch für den Opfern, wenn man so will, oder den Bösewichtern findet, die Zorro bestraft, meistens in die Haut geritzt, so auch natürlich hier dann bei seinem Bruder Ramon. Zorro ist in Jagsthausen Philipp Moschitz, der auch hier in Schwäbisch Hall schon in The Black Rider zu sehen war als Wilhelm und überzeugt natürlich, wie er schon hier in Schwäbisch Hall damals im Globetheater überzeugt hat, auch hier stimmlich auf jeden Fall. Darstellerisch ist es okay. Er ist halt ein sehr junger Zorro, sage ich jetzt mal so. Und was mich überhaupt irritiert hat an dem Stück, war eigentlich das Musikalische. Denn mexikanische Musik, denkt man sich, Zorro spielt in Mexiko, am Anfang hier in Spanien und dadurch kriegt er eigentlich erst den Dreh hin. Mexikanische Musik, denkt man, das ist doch Polka, Walzer, Mariachi-Musik. Aber die Gypsy Kings, die haben ja eigentlich so gut wie gar nichts mit Mexiko zu tun. Und wie gesagt, es beginnt in Spanien und die Musik der Gypsy Kings wird sozusagen nach Mexiko exportiert mit der Gypsy Queen Truppe, die am Anfang gleich zu sehen ist. Zorro, Philipp Moschitz als Mittänzer einer Gruppe, die auf einem Stapel von roten Tischen tanzt, die nachher, das sieht man erst später, dann einem großen Z auf einer Drehbühne gegenübersteht, dieser Stapel. Und beides ist am Anfang noch mit einem schwarzen Riesencape bedeckt. Das Cape, das Zorro ja selbst dann auch trägt, neben Augenbinde und schwarzem Hut. Und da ist Zorro noch völlig verknallt in Ines, dargestellt von Valeria Laubach. Sie und vor allem die Luisa, dann in die Zorro dann eigentlich verliebt ist, gespielt von Sonja Dengler. Also Valeria Laubach und Sonja Dengler, sowie Philipp Moschitz, das sind die drei herausragenden Sängerinnen und Sänger dieser Aufführung, dieser Inszenierung von Wolfgang Hoffmann. Die Bühne, übrigens das riesige rote Z, das dann auch mal zwischenzeitlich oben drauf brennt und auch gleichzeitig der Kerker ist für den Vater von Zorro und Ramon, dem Tyrannen. Das Bühnenbild stammt von Lars Peter und Sonja Zander und ist in einem weinfarbenen Rot gehalten und Rot und Schwarz sind überhaupt die bestimmten Momente, sowie natürlich die Uniformen der mexikanischen Soldaten, die unter Ramon dienen. Da fällt darstellerisch neben Valeria Laubach, die nicht nur sängerisch, sondern auch darstellerisch absolut überzeugend ist als Ines, noch Stefan Koch als Garcia, als Sergeant Garcia auf. Beide sorgen innerhalb der Inszenierung für humoristische Momente. Peter Bielö als Ramon ist darstellerisch fast besser als sängerisch. Da kommt er manchmal an seine Grenzen und insgesamt ist es eine mitreißende Ensemble Darbietung, auch was die Tanzmomente zum Beispiel betrifft. Es gibt natürlich Musik der Gypsy Kings, man kommt nicht drum herum, aber nicht nur, auch etwas schwächere musikalische Momente, hinzukomponierte Momente. Baila, Baila, Baila hört man natürlich, dazu wird getanzt, auch zu Bamboleo. Und man wundert sich halt jedes Mal. Aber die Absurdität ist, glaube ich, der Inszenierung mit eingeschrieben und von daher funktioniert es seltsamerweise, zumal ja auch noch eine sehr gute Liveband mit dabei ist. Wie gesagt, Zorro noch zu sehen bis fast Ende August in Jagsthausen bei den Burgfestspielen. Die nächsten Aufführungen sind am 23. und am 24. Juli um 20.30 Uhr. Das war es auch schon wieder von Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Und es gibt noch ein bisschen Musik, noch ein bisschen Desert Dawn mit Giora Veitmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Snoraber.